Echte Freunde und virtuelle Welten. Willkommen in der Extended Reality, eurem Podcast für VR, AR und Gaming.
Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast Extended Reality Folge 7 mit dem schönen Titel Mobile VR, was geht? Jetzt habe ich hier die anderen ausgeblendet, das war nicht meine Absicht, aber da sind sie auch schon wieder. Hallo und herzlich willkommen auch dem Jan, der heute dabei ist.
Jo, ich grüße euch alle draußen. Hallo.
Und dem Nanni.
Schönen guten Abend.
Und dem Motion Basti, sagen wir auch Hallo.
Guten Abend.
Schön, dass ihr alle da seid und ja, der liebe Stefan ist heute leider nicht dabei, aber dennoch könnt ihr diesen Podcast natürlich auch auf seinem YouTube-Kanal, dem VR-Komplizen, könnt ihr diesen Podcast natürlich auch wieder mit Bild sehen, falls ihr das jetzt nur hört und ja, alle anderen, die sehen das ja eh schon jetzt gerade. Ja, unser Thema heute, Mobile VR, was geht? Wo führt das noch hin? Da kommen wir nachher auch noch ein bisschen dazu vielleicht, aber ja, was geht? Was haben wir heute? Was ist Mobile VR? Was kann Mobile VR und wo kommt es eigentlich her? Jetzt habe ich mich praktisch gar nicht vorbereitet. Man merkt das vielleicht an meiner schönen Einleitung hier. Aber der liebe Jan, der hat ein paar nette Stichpunkte runtergeschrieben und hier steht, dass er, und da hat er eben auch schon kurz von erzählt, als Einleitung gerne mal kurz etwas über Half-Life Alyx erzählen möchte. Wie kommt's? Das ist doch schon ein uraltes Spiel.
Ja, tatsächlich ist das Spiel an sich schon uralt, aber ein findiger Typ, der das Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, hat vor ungefähr 2-3 Wochen eine Demo praktisch zur Verfügung gestellt, also frei verfügbar als APK zum Herunterladen von Half-Life Alyx. Von der Anfangssequenz ist jetzt auch nicht besonders lang oder so, aber ist tatsächlich im Prinzip Half-Life Alyx, was man sich per Sidequest dann auf die Quest draufladen kann, also auch Quest 2 und 3 und ja, es dann einfach ausführen und spielen kann. Ich muss zu meiner Schande gestehen, so dass ich jetzt Half-Life Alyx ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig gespielt habe, außer beim XR Hardware Showcase, so da habe ich diese Anfangssequenz auf mehreren VR-Brillen gespielt und das war genau richtig so, weil die gleiche Sequenz konnte ich jetzt eben halt auf der Quest 3 spielen und ja, dann da auch entsprechend vergleichen. Es ist erstaunlich, wenn man das startet, man wird sofort in diese Anfangssequenz reingeschmissen, wo man auf dem Balkon steht und dann in die ganze Ferne dann eben halt rein blickt und schaut. Man ist in Half-Life Alyx. Es ist tatsächlich das Spiel. Es ist Wahnsinn. Und man muss sagen, natürlich, es ist mit Abstrichen. Also die Auflösung ist auf 1680 mal irgendwas. Also die Standard-Quest 3-Auflösung ist entsprechend eingestellt. Die Bildwiederholrate ist auf 72 Frames runtergesetzt. So, das ist ja so das Minimum, was man so bei VR dann eben halt noch so akzeptieren kann irgendwie. Und das merkt man dann eben halt dann auch schon, so, weil niedrig dürfte es echt nicht mehr sein. Ja, es sind auch diverse Effekte einfach nicht vorhanden, nicht alle Interaktionen sind dort dann möglich, aber an und für sich von der Grafik her und von den Texturen muss man sagen so, wow, das ist das Spiel, Wahnsinn und ein Spiel, was ja für PC VR nativ ja eigentlich entwickelt worden ist, jetzt eben halt auf Mobile VR spielbar. Also Wahnsinn. Also ich war echt beeindruckt.
Also du sagst, man sieht aber trotzdem einen großen Unterschied noch. Oder du hast ja jetzt den direkten Vergleich noch praktisch vor Augen.
Ja, also die, wie gesagt, die Auflösung ist halt auf moderaten Level, halt die Standard-Quest 3-Auflösung, wobei man muss sagen, die Valve Index hatte damals keine höhere Auflösung. Also das ist im Prinzip so die Auflösung gewesen, auf der auch das damals auf der Valve Index lief. Die Bildwiederholrate, wie gesagt, ist halt ein bisschen niedriger so und es gibt auch einige Effekte, die sind nicht dort. Es sind auch diverse Personen und andere, die Strider oder so, die sind da jetzt alle nicht mit eingebaut worden, wird die da irgendwo noch rumlaufen oder so, die garantiert bestimmt auch noch so ein bisschen Performance fressen würden. Da hat der Entwickler auf jeden Fall gespart und das ist vielleicht auch einer der vielen Tricks gewesen, die er da irgendwo eingesetzt hat, um das Ganze eben halt flüssig spielbar zu machen. Ja,
ja, wenn du also sagst, das läuft sogar auf der Quest 2, dann muss er ja da.
Ich habe mich damit auch mal beschäftigt. Mit der ganzen Sache. Ich habe es jetzt nicht auf der Quest 3 mir angeschaut. Ich habe mich einfach bequem auf YouTube ein bisschen bedient und habe ein bisschen den YouTubern zugeschaut, habe mehreren Leuten zugeschaut, weil ich so ein bisschen auch mal wissen wollte, was die dazu sagen und so, ja. Mhm. Weil die können auch beschreiben, wie sich das so anfühlt und so. Und ich muss es jetzt mal so reißerisch sagen, es ist schick, ja, aber für mich trotzdem ein Blender, muss ich sagen. Und viel mehr als eine Kulisse ist das für mich nicht, muss ich sagen, ja. Es ist toll, aber es ist wirklich, wurde wirklich mit vielen, vielen Tricks gearbeitet. Und wie Jan schon sagt, diese 72 FPS ist diese Obergrenze, aber das fällt die ganze Zeit immer ab, ne? Das geht runter bis auf 36 FPS. Ich habe da so ein bisschen geschaut, manche Leute haben das gemessen, ne? Und das fällt teilweise bis auf 36 FPS ab. Und da wurde wirklich alles gemacht. Da wurde Bake Lightning wurde benutzt, Occlusion Cooling wurde benutzt. Also die gesamten Trickspalette wurde da angewendet, um das überhaupt lauffähig zu machen. Ja. Und oder Forfeited Rendering, ja, dass du hast nur praktisch nur in der Mitte wird scharf gerendert, zum Rand hin wird es auch, also alles, das, was sowieso mal benutzt wird bei Mobile VR, wurde da natürlich total ausgereizt. Und es ist jetzt nun so, müsst ihr euch ja vorstellen, wenn jetzt dann noch die ganzen Objekte dazukommen, die ganzen Spielmechaniken und so, dann hätten wir ein Problem. Ja, ich möchte nicht sagen, dass das Spiel nicht irgendwie drauf laufen würde, aber nicht mit dieser Optik. Dann müsste man wieder runterschrauben. Dann müsste man zum Beispiel wahrscheinlich wirklich dann ASW aktivieren und nochmal die Auflösung reduzieren und nochmal schlechter alles. Ja, also jetzt so, wie es jetzt aussieht, könnte man es garantiert nicht zum Laufen bekommen. Bin ich mir relativ sicher.
Es ist unheimlich auf Kante genäht. So, das ist absolut der Fall. Ich habe interessanterweise mit dem Quest Games Optimizer auch nochmal ein bisschen rumprobiert, habe da auch das CPU und GPU-Level eben halt auf volle Kanne eben halt eingestellt, so um eben halt das Maximum nochmal rauszuholen aus dem Headset. Es ist nicht wirklich flüssiger gelaufen. Ich habe dann mal dieses Fixed Forfeited Rendering habe ich tatsächlich mal auf so ganz klein eingestellt, so dann sieht man aber auch sehr deutlich, dass man nur noch so in der Mitte dann eben halt scharf ist und alles drumherum wird schon extrem pixelig. Dann ist ein bisschen besser geworden. Ich habe die Auflösung mal runtergeschraubt, um mal zu schauen, ob das was bringt. Ja, das bringt was, aber dann sieht es eben halt auch pixelig aus und dann macht es auch wenig Spaß, dann noch zu spielen. Ich habe die Auflösung auch einfach mal raufgeschraubt. Das sah dann richtig geil aus, aber es war nur unspielbar, weil es dann einfach so ruckelig war, so das hat mir fast den Magen umgedreht. Also dann da hat man echt gemerkt, so das ist so, wie es daherkommt, schon extrem auf Kante genäht und da kannst du auch nicht mehr viel dran machen einfach. Ja, und da ist schon viel, wirklich, wie du eben halt sagst, Bassi, da ist echt schon viel getrickst worden. Okay. Ja.
Ich habe auch öfter mal gelesen, dass Leute schreiben, Valve sollte sich mal ein Beispiel daran nehmen, an diesen Indie-Entwickler, dass man sowas umsetzen kann und so. Und da ist immer auch meine Meinung, nee, das müssen die nicht. Ja, Valve, die wissen so gut wie kaum ein anderer, welche Hardware-Anforderungen die für ihr Spiel brauchen oder nicht. Ja, das sind absolute Profis. Und wenn die das Spiel nicht für die Quest machen, dann hat das schon einen Grund, ne? So schön, wie es aussieht und auch so schön es zeigen kann, was in so einer Quest drin steckt, ja, Aber das Spiel werden wir so nicht auf der Quest-Reihe sehen. Definitiv. Dafür haben wir andere gute Beispiele. Ja?
Also nehmen wir mit, Half-Life Alyx ist also nicht das, was momentan geht an Mobile VR. Ich würde sagen, bevor wir dann jetzt gleich dazu übergehen, was denn geht im Moment auf der mobilen VR-Front, an der mobilen VR-Front, so heißt es, sprechen wir doch mal kurz darüber, wo haben wir denn zum ersten Mal mobiles VR erlebt? Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her bei uns. Ich erinnere mich noch ganz gut daran. Wie war das bei euch?
Wenn ich anfangen wollte, dann würde ich sagen, ich habe ganz viel in eurem Podcast, in dem VR-Podcast damals davon gehört, so mit den Cardboards und mit der Oculus Go. Und ich selber bin ja erst mit der Quest 2 eingestiegen. Von daher würde ich euch da entsprechend vielleicht den Vortritt lassen, es sei denn, der Motion Basti hat da noch andere Erfahrungen gemacht, so von meinen PC-Shutterbrillen-Erfahrungen möchte ich jetzt ehrlich gesagt hier gar nicht berichten wollen.
Naja, wir reden ja über Mobile VR.
Genau.
Ich hab schon interessante Anfänge, aber das ist ja alles nicht Mobile. Also ich habe auch mal ein Cardboard gehabt und da hatte ich so eine VW-App mit dem Handy rein. Die haben VW-App, da konntest du das Auto von innen angucken. Aber das war totaler. Also die. Und mein richtiger Einstieg war eine Quest 2.
Ja, also die Cardboards hatten wir ja auch gesagt, lassen wir mal außen vor. Das ist ja, hat ja nicht viel mit Mobile VR in dem Sinne zu tun.
Das denken aber manche Menschen, ja.
Ja.
So, ich habe einen Arbeitskollegen, der hat mitbekommen, dass ich eine VR-Brille habe und hat zu mir ganz stolz gesagt, wir haben auch eine VR-Brille, wir haben sogar zwei zu Hause. Und ich sage, oh, welche hast du denn? Sagt er, das ist so mit Pappe und dann, okay.
Ja, nein, das waren natürlich auch unsere ersten Schritte mit VR, ne? Das waren Cardboards, also vom Nanny ja sicherlich auch, da kennen ja die Hörer sicherlich die bekannte Klo-Story, die wir jetzt nicht nochmal auskramen wollen. dann hatte ich kurz überlegt, zählt die Samsung Gear VR, die zählt ja wahrscheinlich auch nicht dazu, weil das ist im Prinzip ja nichts anderes als die Cardboard, nur halt aus Plastik und man hat schon Controller dabei. Also
3DOF, ja, also nur so.
Ja, genau.
Letztendlich also, muss man schon dankbar sein in Sachen. Zumindest den Visionären damals, also uns, die uns das gefesselt hat, das mal kurzfristig die Möglichkeit gegeben, ja, zu träumen, wo es hingehen kann, wo wir ja auch jetzt bis jetzt einige Schritte schon geschafft haben. Und deswegen, diesem waren zwar saublöd zu bedienen vom Prinzip her, aber für, ich sag mal ganz provokativ, für 5 Minuten war es super. Man hatte einfach eine Vision dadurch und gut, dann hat man sie weggelegt oder in den Müll geschmissen. Aber es hat ausgereicht, um einen zu fesseln, um zu sagen, wann geht's weiter?
Ja, letztendlich war ja die Oculus Go, die dann ja der Nanny auch sich irgendwann dann gekauft hat, nach der Samsung Gear VR, war ja nicht groß was anderes. Die haben wir jetzt hier auf der Liste, der als erstes mobiles VR-Headset. Könnte man so sagen, ich meine, wir kannten damals nichts anderes, wobei ich damals die Oculus Go schon fühlte sich das schon von der Steuerung sehr falsch und veraltet irgendwie an. Also das kannte man natürlich schon besser durch ja, PC-VR oder ich weiß nicht, PlayStation-VR gab es, glaube ich, auch schon.
Ja, 2016 kam ja PSVR 1 raus. Und
da kannte man natürlich schon viel besseres VR. Genau, deswegen war das eigentlich so ein kleiner Rückschritt. Aber man hatte halt erstmalig kein Kabel.
Hatte und die OLED schon?
Ja, nein, da müsst ihr jetzt...
LCD.
Okay. Bei Quest 1?
Achso,
ja. Die hat ja OLED.
Die Oculus Go, die hatte ja auch... relativ niedrige Auflösung jetzt von 1082 mal 1044 pro Auge. So und eben halt einen sehr einfachen Snapdragon-Prozessor mit drin und eben halt dieses, Three Degrees of Freedom, ne? Also die drei Freiheitsgrade, so die eben halt nur die Neigung irgendwie dann erfasst haben, aber eben halt nicht die Bewegung im Raum irgendwie hin und her. Und das war eben halt die große Einschränkung bei dieser Brille, so dass sie wahrscheinlich, um sich 180 oder 360 Grad Videos anzugucken, bestimmt ganz gut geeignet war, aber eben halt viel darüber hinaus dann auch nicht so unbedingt, ne? Ja, die kam 2018 übrigens raus, ja.
Und ich weiß nicht, Nani, wann hattest du die gekauft? Direkt zum Release oder wahrscheinlich nicht, ne?
Ich bin am Überlegen, das war ziemlich am Anfang, das muss aber irgendeine Aktion gewesen sein. Weil definitiv, wenn du überlegst, 2016 hat man die PSVR 1, da waren wir ja auch auf der Gamescom. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, danach dann die Go zu kaufen. Da muss ich nochmal in mich gehen.
Ja. Das war wahrscheinlich noch vor der Oculus Quest 1, oder?
Ja, definitiv bei mir. Die 1er hat
der Quest 1, ja.
Ja, und genau. Die kam ja ein Jahr später schon raus, ne? Nach der Oculus Go, ein Jahr später kam ja schon die Quest 1 raus.
Ja, die Quest 1, die habe ich mir dann gebraucht gekauft. Ich habe die nicht direkt zum Release, sondern so, ja, so ein halbes Jahr nach Release oder Vierteljahr vielleicht nach Release gekauft, gebraucht. Und das war natürlich dann schon im Vergleich zu Oculus Go eine richtig tolle Sache. Und auch im Vergleich zur PlayStation VR 1, die ich damals ja auch hatte.
Warum hast du die Oculus Quest 1 gekauft, statt der Rift, die es damals ja auch schon dann gab?
Naja, das Verkaufsargument hier war eindeutig das Kabel. Ich habe mich ja immer beim Beat Saber Spielen mit meinem Kabel verheddert. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war mit ein Grund, weshalb ich mich dann für die Quest 1 entschieden habe, ja. Ich habe lange gezögert auch, deswegen habe ich sie ja dann auch erst deutlich später gekauft und wollte eigentlich gar nicht, aber fand das dann doch einen so großen Vorteil, dass dieses Kabel plötzlich wegfiel, dass ich dann doch zugeschlagen habe.
Ja, ich glaube, das ist auch das große Argument eben halt für mobiles VR, ne? Dass eben halt da kein Kabel ist, was man irgendwo mit anschließen muss. Das war zumindest, also für die Quest 1 und für Oculus Go hatte ich mich durchaus ja auch interessiert. Hab dann nur eben halt an, weiß nicht, irgendwie gerade nicht so viel Geld irgendwie damals gehabt so und war dann noch in der abwartenden Haltung und dann kam ja gar nicht so lange nach der Quest 1, die kam im Mai 2019 auf den Markt so und die Quest 2 kam ja anderthalb Jahre später dann auf den Markt, September 2020. Und als die dann eben halt auf den Markt kam, angekündigt war, so, da habe ich gedacht, das ist es, weil also über die Quest 1 war ich eben halt schon unheimlich begeistert, eben halt kabellos VR, wie geil ist das denn? Und als die Quest 2 eben halt angekündigt wurde, die ja doch nochmal eine deutliche Verbesserung eben halt in der Prozessorleistung gebracht hat, mehr Arbeitsspeicher, höhere Bildauflösung und Bildwiederholrate und so weiter. Leider kein OLED mehr. Das war so der einzige Nachteil. Aber das war für mich das Verkaufsargument, wo ich gesagt habe, so, das brauche ich. Ne? Und dann hat es auch gar nicht so lange gedauert und dann habe ich mir die Quest 2 eben halt geholt.
Ja, ich habe mir ja dann auch relativ schnell die Quest 2 geholt. Nee, zum Release auch der Quest 2, ja. Da hatte ich dann die Quest 1 ja auch schön ein Jahr oder über ein Jahr in Benutzung und war super begeistert, dass ich nicht mehr ständig übers Kabel gestolpert bin. War eigentlich relativ zufrieden, schon auch mit der Quest 1. Klar, man hat natürlich die Pixel gesehen von der schlechten Auflösung. Aber das war, damals war das ja völlig egal. Und die Quest 2, weiß ich noch, die habe ich dann direkt nach der Vorstellung konnte man direkt bestellen und dann konnte man die aber ja in Deutschland nicht bestellen. Da musste man erst irgendwie ein VPN aktivieren und dann habe ich mir die direkt in Frankreich bestellt. Am gleichen Abend.
Das war ja noch so früher. Ja, konntest du das ja in Deutschland nicht kaufen.
Ja, ja, habe ich die tatsächlich auch gekauft bei Amazon Frankreich, ja.
Ja, und Ja, tolles Gerät. Und da dachte ich auch, besser geht's doch nicht. Es wird niemals besser werden. Im ersten Moment habe ich da auch dann tatsächlich keine Pixel mehr gesehen, kein hier Fliegengitter-Effekt mehr. Klar, mittlerweile sieht man das, weil man natürlich jetzt mittlerweile Besseres hat. Aber damals, es war einfach top.
Ja, die hatte damals ja auch schon fast 2x2K pro Auge als Auflösung gehabt. Und ja, das war auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung gegenüber der Quest 1. Und ja, auch der SoC, also der Chip, der eben halt da drin gewerkelt hat, war ja dann der Qualcomm XR2-Chip. Ne? Also ein nativ für VR entwickelter Prozessor, der halt dafür gedacht war, eben halt, ja, mobiles VR eben halt zu befeuern. Und ich glaube, das...
Ja, nee, rede erst zu Ende.
Und ich glaube, das hat dieses mobile VR in der Hinsicht dann auch nochmal unheimlich beflügelt, weil man dann nicht einfach auf irgendeinen Standard Smartphone Chip dann zurückgegriffen hat, sondern eben halt auf einen Chip, der nativ eben halt, wie gesagt, für VR entwickelt worden ist.
Ja, ich finde auch, dass die Quest 2 sich hinter damals aktuellen PC-VR-Headsets, zumindest dem bezahlbaren, nicht verstecken brauchte. Also, was die Bildqualität angeht. Klar, die Leistung konnte natürlich auch damals mit dem PC nicht mithalten, aber die Bildqualität und was die Controller und das Tracking angeht, brauchte die sich nicht hinter der teureren PC-VR-Konkurrenz zu verstecken. Und kurze Zeit später kam ja dann auch die Möglichkeit, die am PC zu nutzen. Ne? Das war, glaube ich, nicht direkt zum Release, ja. Was sie ja dann nochmal aufgewertet hat.
Und dann kann man sie erstmal richtig ausfahren, ja. Dann kann man die Auflösung der Displays erstmal richtig nutzen am PC.
Ja.
Gibt es vielleicht nochmal einen ganz neuen Eindruck von der Quest 2?
Das stimmt. Der Basti, vielleicht wissen es einige von uns so, die er hat ja noch die Quest 2 und benutzt sie auch bevorzugt irgendwie an seinem Motion-Seat, weil die damit irgendwie zurzeit, glaube ich, noch immer noch am besten läuft, einfach, ne, gegenüber der Quest 3.
Wegen dem Tracking, ne?
Ja. Ja, damit kennst du dich auf jeden Fall aus.
Auch immer.
Wie die am PC dann eben halt mitläuft.
Nur wenige Jahre später, wir reden hier von 3 Jahren später, kam dann auch schon die Quest 3. Ja, da sind wir dann schon im Prinzip im Heute oder immer noch im Heute. Denn die Quest 3 ist ja immer noch aktuell. Und auch die haben wir uns wieder direkt zum Release, also ich zumindest mir wieder direkt zum Release gekauft, weil ich von der Quest 2 so begeistert war und wieder einen Schritt in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ihr seid dann auch mit Quest mitgegangen? Was, die auch, oder?
Nee, du? Nee, ich besitze ja gar nicht.
Du bist ja, du bist ja gar kein Mobile VR-Besitzer, ne? Du hast ja deine Frau, die...
Das gehört alles meiner Frau. Ich habe nur eine Index. Ja, und meine Frau hat sich dann sofort zum Release die Quest 3 gekauft und na klar, die haben wir dann fleißig benutzt. Seitdem lag die Quest 2 nur noch rum. Tatsächlich.
Nee, ich hatte gerade an Stefan, an den Stefan gedacht, der ja die Pico 4 hatte, ne? Oder hat er sie noch? Nee, die hat er, glaube ich, verkauft. Nee. Ne? Genau.
Hätte sie jetzt dann doch
verkauft. Der hätte jetzt ein bisschen was zur Pico 4 erzählt. Da kann ich leider nichts zu sagen.
Ich leider auch nicht. Oder, ich habe mir nämlich auch die Quest 3 direkt zum Release geholt und einen Monat später so jetzt, aber das ist ja jetzt kein großer Unterschied. Und ja, war eben halt auch total gespannt und darauf eben halt die neue Power zu erleben. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch ehrlich gesagt nicht enttäuscht worden. Also das Gerät macht mir nach wie vor eben halt Spaß. Das mit den Pancake-Linsen ist eben halt optisch auch gut nach vorne gegangen. Die Auflösung ist jetzt nicht immens nach oben gegangen, aber ja, schon
die Linsen machen es aber
spürbar. Ja, das ist einfach, ne? Die durch die Pancake-Linsen so ist unheimlich visueller Gewinn einfach. Mhm. Ne? Also wenn das
und immer manche das Ding. Manche Spiele sind wirklich, es gibt so ein Tennisspiel, ich weiß nicht, wie das heißt, ehrlich gesagt. Und wenn du das auf der Quest 3 gespielt hast, das sieht fast aus wie auf PC. Von der Auflösung haben sie wirklich sehr, sehr gut hochgeschraubt. Auch ohne Quest-Optimizer, ne? Und wenn du das dann auf der Quest 2 siehst, das ist unglaublich der Unterschied. Das ist ein Pixelhaufen tatsächlich auf der Quest 2.
Ja, wenn man überlegt, so die Quest 3 hat ja im Prinzip auch so die 2,5-fache Grafikleistung. Ne? Das gibt so eine Einheit Teraflops, nennt sich das. Wenn man da mal nachschaut, so, dann liegt die Quest 2 eben halt bei 0,9 Teraflops und die Quest 3 eben halt bei 2,1. Qualcomm hat selber offiziell 2,5-facher GPU, mehr Power eben halt angegeben. Und das denke ich, das sieht man unheimlich so. Und wenn man jetzt eben halt mal schaut, so 2,1 Teraflops, was bedeutet das, wenn man das jetzt mal mit anderen PC-Grafikkarten vergleicht? So, naja, da muss man schon ein bisschen in die Vergangenheit greifen und so. Und dann ist man ungefähr bei einer NVIDIA GTX 1050 Ti. Die mit ziemlich genau demselben Teraflop-Wert herkommt, die ist von 2016. Okay, das heißt also, dass wir jetzt gerade 2024 ein mobiles VR-Headset nutzen, was die Grafikleistung von einer Grafikkarte hat, die 2016 auf den Markt kam.
Da hätte ich mal eine Frage. Bis jetzt, wenn man so auf die Daten schaut, dann sieht man ja, dass sich die Leistung jedes Mal mehr als verdoppelt hat. Ja, das würde ja entsprechen, wenn das weiter so passieren würde, wir haben jetzt die Quest 4, dann müsste das ja mindestens PlayStation 4, wenn nicht sogar PlayStation 4 Pro bei der Quest 4 dann ergeben. Würdet ihr denken, das schafft die Quest 4?
Wenn man jetzt mal nochmal schaut, die PlayStation 4 hat tatsächlich nur 1,8 Teraflops. Ich finde den Vergleich okay. mit den dann Konsolen.
Dann auf jeden Fall Pro.
Ja, die Pro liegt irgendwo bei 4,2 Teraflops. Aber ich glaube, das mit den Konsolen ist auch ein bisschen schwierig, weil auch in unserer Vorbereitung das ja mal so ein bisschen mit runtergeschrieben. Und die Konsolenspiele sind halt unheimlich stark optimiert, einfach auf die eine Hardware, einfach auf der sie laufen muss. Ich glaube, da läuft sowieso irgendwie immer besser und in schönerer Grafik als auf dem PC, wo es eben halt für alle möglichen Grafikkarten dann eingestellt werden muss.
Ja, aber das gilt ja im Prinzip auch für die Quest-Titel. Die müssen ja auch nur auf der Quest laufen. Also eigentlich ist es naheliegender, es mit den Konsolen als mit den PC-Grafikkarten zu vergleichen.
Da hast du recht, stimme ich zu. Wobei man wirklich immer sagen muss, man darf nicht immer nur von der reinen T-Flops ausgehen. Ja. Das heißt noch lange nicht, dass dann auch wirklich die Leistung sich dann auch verdoppelt, nur weil T-Flops sich verdoppeln. Ne?
Ist ein Indikator, wo man sich so ein bisschen entlang hangeln kann. Aber klar, es gibt auch andere Komponenten und Eigenschaften, an denen man eben halt auch das messen muss, klar. Mhm.
Also was ich glaube, ist, dass in der nächsten Generation dann auch diese Features, wie es jetzt in den neuen Nvidia-Grafikkarten drin sind mit KI und so weiter, dass das auch nochmal einen Riesenschub haben wird in der nächsten Mobile-Version, vielleicht dann schon bei der Quest 4, so dass man da, weil du eingangs fragtest gerade, Basti, ich glaube, der Sprung wird bei der 4er sogar größer werden wie von der 2er zu 3er. Nur ein Gefühl.
Ja, es ist eine gute Frage, ne? Im Prinzip, wo geht es eben halt dann hin, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, nee, jetzt hat man vielleicht von der Quest 3 zu 4 dann auch wieder so diesen 2,5-fachen Sprung irgendwie, weil wieder 3 Jahre dazwischen liegen, falls dann die Quest 4 nächstes Jahr rauskommt. So, dann wäre man ungefähr bei 5 Teraflops so. Das ist eigentlich eine, wenn man jetzt nochmal den Vergleich mit der PC-Grafikkarte sucht, so, dann wäre es eben halt zwischen einer GTX 1060 und einer 1070. Boah, da ist man immer noch weit entfernt von den neueren Grafikkarten. So, wenn man da jetzt mal schaut, eine RTX 5090 kommt mit auch mit 5 Teraflops daher, aber es sind 105 Teraflops. Ja, das ist die 21-fache Leistung, die da hinter so einer Karte steckt. Ne?
Aber das klingt schon mal auf Papier schon mal nicht schlecht. Das klingt schon tatsächlich schon nach Half-Life Alyx. Ja? Wird nicht so sein, aber es klingt schon danach. Ja?
Ja. Aber in spätestens 5 Jahren, wenn dann die Quest 5 rauskommt, dann sind wir ja zumindest schon mal beim PlayStation 5-Niveau angekommen, denke ich. Und da lässt sich doch mit arbeiten. Wenn dann noch vielleicht KI und Eye-Tracking mit reinkommt, dann ja. Super. Also es gibt ganz, ganz tolle VR-Spiele auf der PlayStation 5, die grafisch.
Also ich denke auch, dieses so Funktionen wie Upscaling zum Beispiel, das wird garantiert auch in eine zukünftige VR, mobile VR-Brille eben halt Einzug erhalten und da eben halt nochmal ein bisschen nachhelfen, die Grafikqualität eben halt oder die Auflösung eben halt nach oben zu pushen, ne? So wie es jetzt eigentlich auch bei einer Switch 2 sein wird zum Beispiel, ne? Oder um eben halt um die Frames eben halt hoch zu pushen oder so, da gibt es ja auch heutzutage schon ja Möglichkeiten wie Application Space Warp, die ja eben halt aus der halben Framezahl eben halt eine doppelte Framezahl machen, weil sie immer halt ein Bild nochmal dazwischen rechnen. Ne? Also die Möglichkeiten gibt es ja heutzutage schon und hier und da an einigen Spielen wird es ja durchaus dann auch schon mal genutzt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Assassin's Creed VR oder Nexus VR nimmt, da wird das eben halt zum Einsatz gebracht. Da werden aus 45 Frames dann eben halt 90 gemacht. So, fällt mir tatsächlich gar nicht auf. Negativ.
Ich bin gespannt.
Du kannst es aber auch nicht abschalten, ne? Also du hast ja keinen direkten Vergleich. Ja.
Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie sich mir das mit dem Lighting verändern wird, weil momentan haben wir ja auf der Quest immer noch dieses, Mobile Lighting, ja. Das ist alles so ein bisschen so, böse Handyspiel-mäßig beleuchtet ist. Du merkst einfach, dass da nicht so eine Tiefe drin ist in diesem Beleuchtungsberechnen. Und bei einer PlayStation VR, da hast du ja schon dieses hochwertige PC-Rendering, sage ich mal, ja, dieses Lighting. Und mich würde mal interessieren, ob dann, wenn die Leistung dann auf PlayStation-Niveau ist, ob dann langsam schon das Lighting dann professioneller aussieht, dann, ob es dann nicht mehr nach Mobile aussieht. Weil ich habe jetzt kürzlich, ich habe es euch schon privat mal gesagt, ich habe kürzlich mal dieses Lego-Spiel getestet. Bricktales. Und das hat tatsächlich eine richtig, richtig gute Beleuchtung. Das sieht wirklich nach PC-Rendering aus, ja. Aber leider merkt man das auch an der Performance, ja. Das ist zum Beispiel, es läuft nur in 72 Hertz mit ASW und man merkt sehr stark, dass es mit ganz wenig FPS läuft. Sieht aber unglaublich teuer aus. Die Beleuchtung dieser einzelnen, das hast du so klein, so, man sieht das so isometrisch und man guckt so auf, wie in so einem Puppenhaus guckt man da so drauf und diese Beleuchtung von den Räumen, die ist unglaublich gut. Das ist wirklich, das beeindruckt mich, dass das die Quest schafft.
Witzigerweise, also ich spiele das Spiel jetzt auch schon seit einiger Zeit immer mal wieder und habe mir bei dem Spiel ehrlich gesagt noch nie Gedanken über die realistische Beleuchtung oder so gemacht. Also ich weiß nicht, also ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, weil für mich ist die Grafik einfach stimmig und sieht für mich auch echt gut aus. Wenn man nah an die Objekte rangeht, so dann sieht man auch, wie unheimlich scharf und detailliert die ganzen Sachen sind. Was ich interessanterweise dort halt feststelle, ist einfach, dass wenn man in den Mixed Reality Modus geht, so dass direkt die Auflösung eine ganze Stufe niedriger eingestellt ist, deutlich pixeliger auf einmal. Deswegen spiele ich das eigentlich nie im Mixed Reality Modus, sondern eben halt immer im VR Modus und in letzter Zeit auch sehr gerne mit dem Quest Games Optimizer. Um da die Auflösung dann nochmal eine kleine Stufe höher zu schalten. So eine Sache, die ich auch letztens nochmal herausgefunden habe, so ich hatte mir so zur Vorbereitung nochmal ein Entwicklervideo von Meta angeguckt, so als die Quest 3 damals zur Connect, Meta Connect 2023 vorgestellt worden ist. Und da gab es nochmal so ein abseits der Hauptkeynote mehrere Entwickler-Videos. Und da war eben halt ein technischer Leiter von Meta dabei, so der auch nochmal erklärt hat, so dass der Mixed Reality-Modus zum Beispiel mal mindestens 15, sogar bis zu 40% an Leistung einfach kostet, wenn man den einschaltet, dieses Pass-Through. Wenn man das einfache Pass-Through hat, dann sind es ungefähr 15%, die da verloren gehen, so an Leistung. Und wenn man dann eben halt noch verschiedene Effekte einstellt, so wie den Tiefensensor zum Beispiel, der die Umgebung dann eben halt abscannt, so, und wenn man dann noch die Verdeckung mit einstellt, so dass dann eben halt, weiß nicht, ja, interaktive virtuelle Objekte dann zum Beispiel hinter realen Objekten wie am Sofa dann verdeckt werden zum Beispiel, so weiter. All diese ganze Berechnung, so, das ist dann am Ende tatsächlich so ein Verlust von ungefähr 40%, so, der dann entstehen kann. So, dass darauf, glaube ich, auch ganz viele Leute und ganz viele Entwickler einfach verzichten, um das dann eben halt nicht zu sehr auszureizen und nicht zu viele Leistungsverluste einfach zu haben.
Dennoch möchte ich da kurz einhaken. Du hast das jetzt so ein bisschen unterschwellig eingebracht, das Thema. Die Quest 3 war ja zumindest aus meiner Sicht das Gerät, was, ja, ich sag mal, erstmalig Mixed Reality, ja, ich sag mal, sinnvoll ermöglicht hat. Natürlich hatte man Pass-Through bei der Oculus 2, also bei der Quest 2 oder auch bei anderen Headsets. Aber so das erste Mal, dass das auch so ein Mainstream-Thema wurde, ist ja nun mal die Quest 3. Ist vielleicht ein bisschen wieder in den Hintergrund gegangen, genau wegen den Gründen, die du gerade aufgezählt hast, aber da sehe ich auch ganz großes Potenzial bei einer Quest 4 und so weiter. Und man sieht ja auch allein schon bei der Quest 3, was da noch softwaretechnisch an Updates passiert ist bis jetzt, das wurde uns ja versprochen und ich denke auch ein Stück weit eingehalten. Also ich bin ja nach wie vor immer noch ein ganz großer Freund von Mixed Reality, nur halt, wie du schon sagst, die Performance oder die Anforderungen sind anscheinend so hoch, dass man erstmal noch nicht über den kleinen Comic-Achterbahnpark hinauskommt, der vernünftig funktioniert. Aber ich denke, das wird auch ein Thema werden in der nächsten Generation.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Information. Also wusste ich gar nicht, dass das so viel Leistung verschlingt. Ich hatte mich nur auch bei BrickTales damals gewundert, wie groß der Unterschied dann doch ist in der, vor allen Dingen in den Kanten, die dann doch sehr treppig sind.
Ich schätze mal tatsächlich, dass bei BrickTales, da ist jetzt einfach auch nur das Pass-Through eingeschaltet und das sind wahrscheinlich so diese ungefähr 15%, so im Minimum, die da eben halt weggehen, so, und das ist dann eben halt so diese eine Grafikstufe, die dann eben halt an Auflösung runtergeschaltet werden muss, um das wieder auszugleichen einfach.
Ja, gut. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Zukunft philosophiert. Sollen wir mal noch ein bisschen über die Gegenwart philosophieren? Mhm. Was so an aktuellen tollen Spielen auf dem Markt sind, die richtig toll aussehen auf der Quest 3 oder vielleicht auch auf anderen mobilen Headsets? Oder wie seht ihr das? Wollen wir noch die Konkurrenz der Quest 3 näher beleuchten? Zum Beispiel die Apple Vision Pro. Nein, solche Wörter wollen wir hier eigentlich nicht in den Mund nehmen.
Kann man ruhig schon machen, glaube ich, aber es, in dieser Preisregion ja, hat sie jetzt wahrscheinlich auch nicht extrem viele Käufer gefunden und ich weiß nicht, wie viele unserer Zuhörer oder Zuschauer eine Apple Vision Pro jemals auf dem Kopf hatten. So, ich habe mir die Demo tatsächlich im Apple Store ja mal angetan. Kann jeder kostenfrei buchen. Also ich kann das echt nur empfehlen. Macht das mal, wenn ihr in Apple Store eine Umgebung habt oder so. Geht über die Apple-Seite. Man braucht, glaube ich, leider so eine Apple-ID. Aber die kann man sich auch kostenfrei anlegen und dann kann man sich da so einen Termin buchen. Und ist ganz, ganz unverfänglich. Also echt mal empfehlenswert, sich die mal aufzusetzen.
Oh, ich habe schon eine Apple-ID.
Ja, guck mal. Das ist die Hürde ja noch niedriger.
Ja, wegen Apple Podcasts. Ja, aber ich habe leider keinen Apple Store in der Nähe. Das ist das viel größere Problem. Okay. Naja, gut. Aber ist was ist denn jetzt so das, ich meine, bevor wir jetzt sagen, was die besten Spiele sind, was ist denn so das beste Headset im Moment? Das ist ja nicht die Quest 3, also von der Leistung, oder doch?
Also aktuell ist ja jetzt frisch ganz neu rausgekommen, durfte ich ja mit dem Stefan auf dem XR Hardware Showcase von MRTV ja mal ausprobieren. Das ist die Play for Dream MR. Das ist ein mobiles Headset von der Firma Play for Dream aus China. Kommt jetzt mit einem aktuellen XR2 Plus Gen 2 Chip. Also ist nochmal so die Plus-Variante, die, keine Ahnung, 20-30% nochmal mehr hat. Die aber auch nochmal mit deutlich besseren Displays daherkommt, mit 4x4K pro Auge knapp. Ja, wie gesagt, und diesem Leistungsplus eben halt bei dem Chip mit nochmal eine ganze Ecke mehr Arbeitsspeicher, 12 oder 16 Gigabyte sogar, statt der 8 bei der Quest 3. Nur, ich habe zu wenig Erfahrung und habe mich jetzt ehrlich gesagt auch zu wenig da reingelesen, um zu schauen, der App Store wächst da gerade so, das ist ja jetzt auch kein... ist ja jetzt auch nicht an den Quest Store irgendwie angeschlossen oder so, oder an den, die haben halt einen eigenen Store, so, aber da scheinen wohl diverse Entwickler ihre bisherigen Spiele, so auch die bekannten eben halt, da schon portiert zu haben, und das werden wohl tagtäglich wohl auch mehr. Nur, wie performant die da jetzt laufen, mit was für einer besseren Auflösung und so weiter, das tut mir leid, da bin ich jetzt gerade auch überfragt einfach.
Aber für den Otto Normal User ist wahrscheinlich die Quest 3 immer noch aktuell die beste Entscheidung, was Mobile VR angeht, und
ja, auch preislich gesehen, weil die Play for Dream kostet knapp 2000 Euro, ne? Also
ja.
Allein schon wegen dem Universum, ja, weil du dort einfach die meisten Spiele bekommst auch.
Ja. Ja, Spiele. Was bekommt man denn für die Quest 3 für tolle Grafik-Sensationen?
Vorhin hatte ich ja schon mal Assassin's Creed Nexus VR erwähnt. Muss ich sagen, ist ein ganz tolles Spiel. Erstens von der Spielmechanik her. Es ist halt ein Assassin's Creed, so wie man es kennt und mag. Aber eben halt auch grafisch, muss ich sagen, wow. Sieht echt toll aus. Wenn ich allerdings bedenke, dass das Ding eben halt Application Space Warp benutzt und das eigentlich nur auf 45 Frames läuft und die eben halt künstlich auf 90 hoch gepusht werden, was ich persönlich nicht merke, da bin ich auch ganz froh drum, ich merke da keinen Ruckler, kein Schlieren oder irgendwelche sonstigen negativen Effekte. So, und dann macht mir das auch unheimlich viel Spaß. Man merkt schon, dass auch dabei ein bisschen hier und da getrickst wird, so die Texturen könnten auch schärfer sein, so, und es könnten auch mehr als 5 unterschiedliche Charaktere da irgendwie als NPCs rumlaufen, also da sieht man schon durchaus immer mal wieder dasselbe Gesicht, mal mit einer etwas dunkleren, mit etwas helleren Hautfarbe oder Gewand, aber die eigentliche Textur dahinter, die ist schon dieselbe irgendwie. Das ja. Merkt man schon, dass da eben halt ja, ein bisschen gespart worden ist, so aus Performance-Gründen. Aber sieht echt toll aus an und für sich.
Das Problem bei Assassin's Creed ist, finde ich, wenn man die normalen Assassin's Creed-Teile kennt, hat man immer so irgendwie so ein bisschen den Vergleich oder man vergleicht dann automatisch die Grafik, und deswegen ist mir das gar nicht so aufgefallen, als ich das gespielt habe, dass irgendwie die Grafik auf der Quest 3 besonders toll aussieht. Mir ist da eher aufgefallen, dass das Spielerische sehr gut in VR übertragen wurde, so mit der Steuerung und vor allen Dingen, dass einem trotz dieser dieser Parcoursstrecken, die man da läuft, in doch auch hoher Geschwindigkeit, dass einem da praktisch, oder mir zumindest, fast nicht schlecht wurde. Das hatte ich ganz anders erwartet. Also das ist wirklich gut umgesetzt. Und wenn du dann auch noch sagst, dass das nur 45 Frames hat. ja, fast, sage ich, also bei den Laufpassagen ist mir tatsächlich nicht schlecht geworden. Mir wurde dann immer ein bisschen komisch, wenn ich irgendwo ganz oben über irgendwelche Balken balanciert bin, wegen Höhenangst in dem Moment.
Das ist ja wieder was anderes, ne? Ja,
das habe ich in anderen Spielen nie gehabt. Das war das erste Spiel, wo ich wirklich dieses Gefühl von Höhe hatte.
Wow.
Das habe ich tatsächlich auch bei dem Spiel empfunden, diese Höhenangst, so wenn man da auf die allerhöchste Spitze noch von dieser einen Kapelle da irgendwie hochgeklettert ist und dann runterguckte und dachte so, oh Gott, wie komme ich denn da jetzt wieder runter? Aha, okay.
Ein Heuhaufen?
Nicht immer. Ne? Und dann musst du tatsächlich dann irgendwie dann doch nochmal runterklettern irgendwie und dann denkst du so, okay, hoch war einfach. Ne, so wie in der Jugendzeit so auf den Baum hochklettern, ne, und dann wieder runter, so war auch irgendwie mal schwieriger. Ja, also vielleicht nochmal für mich zum oder für die anderen zum Einordnen, so ich kenne ehrlich gesagt von Assassin's Creed auf dem PC nur den ersten und den zweiten Teil und ich muss sagen, so von der Optik her fand ich es eben halt sehr vergleichbar mit dem zweiten Teil in einer hohen Auflösung einfach und das hat mir soweit erstmal gut gefallen. Weiß nicht, mag vielleicht auch noch einen dritten Teil heranreichen können.
Das Spiel ist auf jeden Fall super, macht super Spaß und ist nur empfehlenswert. Und es sieht sehr, sehr gut aus, ja. Kann man so sagen.
Interessanterweise hatte ich jetzt im Vorfeld auch nochmal herausgefunden, so das Spiel rendert sogar in einer höheren Auflösung eigentlich die Quest 3 nativ darstellen kann. Also es gibt ein leichtes Supersampling. So das führt nochmal eben halt dazu, dass eben halt die Bildschärfe natürlich dadurch gewinnt. Wahrscheinlich haben sie gedacht, okay, wir können die Auflösung nicht so weit runtersetzen, dass es eben halt nativ mit 90 Frames läuft, so, dann machen wir eben halt den Trick mit Application Space Warp und hatten dann eben halt noch ein paar Frames frei, die sie eben halt dann vielleicht in eine höhere Auflösung dann reingeballert haben.
Mag auch sein. Krass, trotzdem krass. Ja, also kannst du mal sehen, also, was ein professionelles Studio so erschaffen kann mit dieser Quest, ja, mit dieser Hardware.
Ja, ansonsten, ich glaube, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, was man sonst auch immer mal wieder hört und erwähnen kann, ist natürlich Red Matter 2. Ne? Mhm. So hatten wir, glaube ich, in vergangenen Podcasts ja auch schon mal genannt. Ist so mit eines der Vorzeigespiele so für mobiles VR.
Red Matter 1 übrigens auch.
Ja, doch, kann man auch sagen, also, ja.
Und da habe ich ja vor dem Podcast schon was gehört, dass der Entwickler was Neues hat. Wer möchte was dazu sagen?
Über Ghost Town?
Mhm.
Ja, da habe ich heute ein bisschen reingeguckt. Das ist ja jetzt ganz aktuell draußen. Und auch das sieht richtig gut aus. Also das sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Und ist auch ein richtig schönes Spiel geworden, so ein Mystery-Rätsel-Spiel. Und ja, ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich habe die ersten beiden Missionen, wenn man das so nennen kann, abgeschlossen und bin richtig begeistert, wie gut das aussieht und wie die Rätsel sind nicht allzu schwer. Momentan zumindest noch nicht, was ich ganz gut finde. Und vor allen Dingen ist das so vom Spielerischen, so vom Storytelling richtig gut gemacht. Also richtig atmosphärisch und ich finde auch hier, soweit ich das beurteilen kann, von der Beleuchtung und den Effekten sieht das richtig gut aus. Da hat man ja viel mit so Geistern und so zu tun, die dann so leuchten und es ist, ja, du guckst gerade so, nein, es ist, ich glaube, man braucht keine Angst haben vor irgendwelchen Jumpscares oder so.
So Seven's Guest-mäßig so in dem?
Ja, würde ich sagen, genau. Also es ist so ein bisschen Mystery, man trifft den einen oder anderen Geist, den man dann befreien muss aus seiner Qual. Aber bisher ist mir noch kein böser Geist, der mir was antun wollte, begegnet oder der mich erschreckt hat. Und ja, es ist wirklich sehr stimmig alles. Schöne Synchronisation, also englische. Aber ja, kann ich nur empfehlen, ja, da mal reinzugucken. Hat auch sehr gute Bewertungen gekriegt und dem schließe ich mich an.
Ja, der Entwickler hat mit Red Matter schon wirklich schon bewiesen, dass er es drauf hat. Ja. Und ich denke mal, das ist so der Vorzeigetitel. Und ich denke, da liegt die Quest 3 auch aktuell. So, was man von Grafik erwarten kann. Wenn man es kann.
Wobei Red Matter aufgrund des Settings, ich meine, das hattest du, glaube ich, mal erklärt, Basti, wenn ich mich recht erinnere, sieht nochmal ein Ticken schicker aus.
Okay.
Wahrscheinlich, weil diese Umgebung einfach viel steriler ist und viel weniger, ja, weiß ich nicht,
viel weniger
passiert. Und
so ein je größer die Umgebungen sind, umso schwieriger wird es. Na, also je kleiner die Räume sind, umso einfacher lässt sich dann so eine High-End-Grafik erzeugen. Die haben prozessormäßig halt das Problem, dass wenn es zu viele Objekte wären, dann schafft es der Prozessor einfach nicht mehr. Und je kleiner der Raum ist, umso mehr kann man dann auffahren sozusagen.
Wobei die Räume jetzt bei Ghost Town auch nicht besonders groß sind. Aber ich würde sagen, da passiert halt mehr so von Effekten um einen herum. Vielleicht liegt es daran, dass hier und da dann die Texturen vielleicht mal ein bisschen unschärfer sind oder
Ist das Spiel auch
irgendwelche Objekte, die sich bewegen, die dann nur zweidimensional sind. Irgendwelche Käfer, die auf dem Boden halt rumkrabbeln, die dann...
Gibt's das schon für
PC-Vorher? Sind. Weiß ich gar nicht.
Also für die PlayStation kommt's demnächst. Da wäre ich dann auch nochmal gespannt, wie dann so der Grafikunterschied ist.
Ja, wobei, da hatte ich halt mal bei Red Matter damals den Vergleich gemacht, ne?
Ja, deswegen.
PC und Quest. Und habe keinen nennenswerten Unterschied feststellen können.
Ja, das war schon interessant. Also das kann ich mich noch dran erinnern, wie du das gesagt hast.
Also ich habe es auf Steam gerade gefunden, ich habe es mir gerade gewischlistet. Bin ich mal gespannt.
Ja. Ja, vor allen Dingen 30 Euro, ne? Kann man nichts sagen. Also kaufen. Habt ihr schon zwei Spiele, die ihr kaufen müsst.
Ich glaube, man muss natürlich auch immer schauen, ne, ist das Spiel jetzt gerade für die aktuelle Hardware-Plattform, sagen wir jetzt hier zum Beispiel eine Quest 3, ist dafür nativ programmiert worden oder ist eben halt ist auch noch irgendwie für eine Quest 2 im Hintergrund mitprogrammiert worden. Ja, das kann durchaus ja schon einen großen Unterschied machen, wenn es vielleicht dann eher die Lead-Plattform dann die Quest 2 war und dann ist es für die Quest 3 dann einfach nur noch ein bisschen hochgepusht worden in der Auflösung oder weiß nicht, zwei, drei Effekte sind mit dazugeschaltet worden, weil man es kann, aber ansonsten nicht wirklich dafür optimiert oder so, dann reizt es dann auch nicht unbedingt das aus, was dann Quest 3 dann auch imstande ist zu leisten. Und das muss man halt Vertical Robot, die ja die Entwickler von Red Matter zum Beispiel sind, dann ja auch zugutehalten, dass sie eben halt auch wirklich für die Quest 3 das tatsächlich dann richtig optimiert haben nochmal. Ja, die haben sich die Zeit genommen und dann sieht das dann eben halt auch entsprechend so toll aus, wie es eben halt ist und muss sich dann tatsächlich nicht mehr hinter einer PSVR 2 oder einer PC-Version verstecken. Also da bin ich schon echt begeistert, so was sie da rausgeholt haben. Oder die PSVR 2-Version, die PC-Version sind einfach sau schlecht. Was ich jetzt aber auch nicht glaube, das werden die garantiert auch nicht gemacht haben. So, ne?
Ja, du musst ja auch auf dem PC das so entwickeln, dass auch nicht gerade die Oberst-High-End-Rechner das können. Das sollten auch Mittelklasse-PCs schaffen. Ne?
Ja, genau. Ja, und wenn man zum Beispiel mal guckt, so jetzt, als die Quest 3 ja rausgekommen ist, so dann, also die Quest 3 S, da ist ja nochmal Batman Arkham Shadow zum Beispiel ja mit rausgekommen und das ist ja auch ein Quest 3-Only-Titel. Ja, das gibt es gar nicht mehr auf der Quest 2, weil es da wahrscheinlich einfach nicht mehr lauffähig wäre. Und das muss ja auch richtig schmuck aussehen. Ich habe es jetzt leider selber noch nicht. Konnte es noch nicht spielen. Aber ja, das, was man eben halt liest und sieht, das sieht schon auch echt richtig gut aus, ja.
Ja, also Batman habe ich ja auch angespielt. Auch noch nicht zu Ende gespielt, aber Batman sieht auch richtig gut aus, ja. Kann man so sagen. Und auch hier ist die Steuerung mit den Kämpfen und die Geräte, die man benutzen kann und sein Umhang und Fliegen und so, das ist richtig gut umgesetzt. Das macht auch richtig Spaß, das Spiel. Kann ich auch empfehlen, das mal zu spielen. Und ja, wie gesagt, sieht auch top aus. Auch spielt ja hauptsächlich auch nachts im Dunkeln. Ne? Mhm. Auch hier ist viel mit Beleuchtung und mit Schatteneffekten und so. Also das sieht auch richtig stimmungsvoll aus. Die Kämpfe sind richtig anstrengend. Also da kann man auch, also ich hatte auch schon Kämpfe, wo ich dachte, jetzt hätte ich gern Sauerstoffzelt.
Ist das Spiel abwechslungsreich? Oder ist es immer das Gleiche? So vom Level-Design her zum Beispiel.
Nee. Es ist schon abwechslungsreich, ja. Also man kommt ja immer an andere Orte, die dann doch anders aussehen, ja. Okay. Also es ist schon schön gemacht. Und klar, die Gegner, die wiederholen sich natürlich. Die sind jetzt, da gibt es jetzt nicht so viele unterschiedliche. Aber die kommen natürlich auch alle von einer Gruppierung, von einer Gang. Die haben ja alle die gleichen Masken dann auf, ne? Deswegen kennt man ja die Typen. Naja.
Und was ist jetzt das schönste
Spiel? Liegen sie eh am Boden.
Was ist jetzt das schönste Spiel, was ihr kennt auf der Quest 3? War das vielleicht schon dabei jetzt?
Komm, haus raus. Real Fishing.
Real VR Fishing. Ich weiß es gar nicht. Damit habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt. Aber das sieht auch ziemlich gut aus. Mhm. Obwohl es ja auch schon ein bisschen älter ist.
Ja,
2019. Aber ich denke, das hat auch einen Grund, warum das so gut aussieht, ne?
Ja. Ich glaube, das ist so Fototapete, ja? Da hinten ist praktisch die Welt, die Landschaft.
Fotogrammetrie.
Und ich weiß gar nicht, kann man sich da frei bewegen? Nee, oder? Du hast, glaube ich, nur feste Standpunkte, kann das sein? Wo du angeln kannst.
Ich weiß es gar nicht.
Kann man sich komplett frei bewegen?
Wenn dann nicht weit. Also wenn dann nicht weit.
Ach, da müssten wir jetzt einen Sebo zu befragen. Der kennt sich damit aus.
Ja, der hat das. Ne? Ist wahrscheinlich ähnlich so wie Brink Traveler. Das ist ja auch ein Spiel, wo man an, weiß ich nicht, glaube mittlerweile an über 40 verschiedenen Orten sich begeben kann. Reale Orte, die eben halt auch per Fotogrammetrie eben halt aufgenommen worden sind. Und da kann man sich tatsächlich ein paar Meter hier und da rein, raus, links, rechts bewegen und die Orte dann so ein bisschen kundschaften. Ja, aber das ist dann auch total fotorealistisch dann eben halt dargestellt. Ja. Das sieht auch richtig gut aus. Aber gut, ist natürlich am Ende auch irgendwie getrickst, ne? Also ich glaube.
Ja, genau. Also dafür brauchst du natürlich keine gute Hardware.
Das, klar, die Auflösung müssen natürlich super hoch daherkommen. Das frisst Arbeitsspeicher, mal mindestens das. Und je nachdem, auf wie viele Polygone man in eben halt diese Texturen dann eben halt drauf knallt, dann kostet das natürlich auch ein bisschen Performance. Aber dann ist das ja vielleicht auch der Grund, warum man sich nur ein paar Meter nach vorne und nach hinten bewegen kann und eben halt dann sich nicht ganz frei in der Szene bewegen kann. Weil dann irgendwo dann doch eine natürliche Grenze erreicht ist von dem, was dann irgendwie begehbar per polygonale Grafik dann dargestellt ist und was dann vielleicht dann doch eher als Fototapete dann hinten dran ist.
Ja, ich sieht erinnere ja bei mich Real Fishing auch komisch aus. Die Fische und so weiter, die passen ja nicht ganz natürlich so da rein. Also die künstlichen Objekte, da sieht man es dann schon irgendwo. Also ist immer ein ganz nettes Gimmick halt einfach.
Ich erinnere mich noch damals, als ich noch Hubschrauber geflogen bin, da gibt es ja auch diese für den PC diese Simulatoren, die Hubschrauber- und Flugzeugsimulatoren. Und da war ich auch damals so begeistert. Boah, sieht das toll aus. Das war nur ein 360-Grad-Bild, weil man sich nicht bewegen konnte. Man stand fest auf diesem Flugplatz und das sah natürlich fotorealistisch aus. Fotorealistische Grafik um einen herum.
Und du meinst Modellbau-Simulatoren?
Modellflug-Simulatoren. Ja. Da sitzt du dann mit deiner Fernbedienung und kannst dann üben, ne?
Ich glaube, die gibt es heute schon im VR. Ja, da kannst, glaube ich, schon manche mit VR-Brille spielen.
Weiß ich nicht. Ich habe noch keinen guten gefunden.
Ich auch nicht. Ich habe noch nicht gesucht.
Doch, ich hab da schon mal geguckt.
Ich glaube, Reflight gibt es, glaube ich, im VR. Jetzt. Okay. Im VR-Modus.
Ja.
So heißt das.
Aber das war ja im Prinzip ähnlich. Ne? Es sah super aus, aber es war halt eigentlich nur ein 360-Grad-Foto von diesem Flugplatz. Man konnte sich nicht bewegen. Ja, ich glaube, das ist dann bei Real VR Fishing schon ein bisschen was anderes. Ich glaube, man kann sich da schon noch ein bisschen mehr bewegen, als nur auf der Stelle zu hocken. Müsste man nochmal ausprobieren.
Na, ich denke mal, diese Bilder wurden vielleicht sogar mit einer 3D-Kamera gefilmt, dass man dann wirklich auch einen räumlichen Eindruck hat, dass man wirklich weiß, das ist wirklich weit weg und so. Damit es aussieht wie wirklich Bäume, die hinterm See sind.
Ja. Jetzt sind wir an dem Punkt, was machen wir denn? Da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber was machen wir denn, wenn wir jetzt ein Spiel haben, was nicht so gut aussieht?
Genau, guter Stichpunkt. Ich habe nämlich genau dazu eine Frage. Ich weiß nicht, ob der Jan da ein bisschen was drüber weiß. Und zwar gibt es doch dieses Application Space Warp. Ja, was du vorhin sagtest, dass dieses Assassin's Creed das nutzt. Als einer der wenigen Apps, würde ich mal behaupten. Weißt du ein bisschen mehr, wie das genau funktioniert?
Ja, mich da auch ein bisschen eingelesen. Also es ist im Prinzip eine Weiterentwicklung. Früher hieß das Asynchronous Space Warp, ASW, das, was du vorhin schon mal gesagt hast, das, was bei der Oculus Rift am PC dann eben halt eingesetzt worden ist, so dass seit 2016 gab es das dann im Prinzip auch schon direkt, so mit Einführung der Oculus Rift. Und da war das im Prinzip so, dass dann da auch schon Zwischenbilder mitgerendert worden sind, wo man eben halt anhand der Handbewegung und der Bewegung des Kopfes, also mit dem VR-Headset, dann eben halt vorhergesagt hat, okay, das bewegt sich jetzt, sagen wir, rechts in die Richtung und ein Stück nach vorne, also wird das Bild dann anscheinend dann auch das nächste, was dann so dazwischen gerechnet werden muss, irgendwo so dazwischen irgendwie liegen. Und daraus wurde dann eben halt künstlich ein Bild dann generiert, was auch schon soweit an sich ganz gut funktioniert hat. Und Application Space Warp, das hat dann im Prinzip das Ganze dann nochmal ein bisschen verfeinert, weil dann einfach das ist dann im Prinzip so mit der Quest dann eingeführt worden. Also es gab es auch schon bei der Quest 1 ab 2019. Und da hat man dann im Prinzip dann angefangen, so dann die Bewegungsdaten nativ aus der App dann mit einzubeziehen. So, und deswegen heißt es auch Application Space Warp, ne, weil es eben halt aus der App sich die Daten eben halt zieht. Und das funktioniert dann irgendwie dann einfach nochmal ein Stückchen besser. So. Und es funktioniert im Prinzip so gut, dass mit dem Einsatz von, also es gab mal eine Schautafel, wo dann gesagt worden ist, so ja, es bis zu 70% mehr CPU-GPU-Leistung wird dadurch generiert. Das ist natürlich irgendwie eine hanebüchene Aussage irgendwie. Mhm. Was gemeint ist, ist im Prinzip, dass man im Prinzip mit ein bisschen Einsatz von CPU-GPU-Leistung 100% mehr Bilder ja generieren kann. So, und das heißt, wenn 70% mehr Leistung irgendwo da sein sollte, also hat man wahrscheinlich irgendwie, ich sag mal, mit einem Einsatz von 30% CPU-GPU-Leistung hat man im Prinzip dann das erreicht, dass man doppelt so viele Bilder dann generieren kann. Und dann hat man im Prinzip die 70% irgendwie dann rechnerisch hinten raus dann gerechnet. Also da merkt man eben halt auch, das kostet Rechenleistung, diese Zwischenbildberechnung, aber eben halt nicht so viel, um eben halt die Bilder nativ neu zu berechnen. Und dadurch hat man eben halt einen Mehrgewinn und ja, es funktioniert relativ sauber. Es gibt ein paar Einschränkungen bei verschiedenen Konstellationen, bei verschiedenen Bilddarstellungen, wo man dann so Artefakte wahrnehmen kann oder eben halt so ein Wobbling oder so. Aber wenn auch da gibt Meta unheimlich viele Tipps, was sie generell auf ihrer Seite machen, Meta ist sehr, finde ich, ich habe mich da jetzt ein bisschen mal eingelesen, geben unheimlich viele Tipps und Tricks eben halt den Entwicklern in die Hand, so wie sie eben halt verschiedene Funktionen einsetzen kann, was das bringt, welche Vorteile das hat, auf welche Nachteile man achten muss und so weiter. Und da wurde eben halt auch darauf hingewiesen, welche Szenerien einfach dafür nicht so gut geeignet sind, um Application Space Warp einzusetzen und welche unheimlich gut dafür geeignet sind. Genau, und das
ist eigentlich da, wo schnelle Bewegungen sind, da wird wahrscheinlich das nicht so
gut. Unheimlich schnelle Bewegungen sind nicht gut, genau, weil die eben halt schlecht vorhersagbar sind, einfach so wie eben halt dann, weiß nicht, sich ein drehender Würfel zum Beispiel dann eben halt sich als bei dem nächsten Zwischenbild dann eben halt, ja, an welcher Stelle, an welcher Drehung so der dann eben halt sein wird. Langsame Bewegungen sind dafür deutlich besser dann geeignet, so. Und was eben halt unheimlich gut ist, so Application Space Warp ist eben halt universell einsetzbar, eben halt ob mit der Unity Engine, Unreal Engine oder eben halt mit OpenXR. Genau. Was allerdings der Nachteil ist, so, es muss eben halt manuell von den Entwicklern eben halt einprogrammiert werden. So, das ist jetzt kein SDK oder so, was man eben halt sich so einfach runterziehen kann und dann eben halt zack, einfach Aha. da draufsetzt und dann hat man das automatisiert dann lauffähig. Also da muss man schon als Entwickler ein bisschen Hand anlegen.
Genau. Verstehe. Gibt es auch Informationen über Latenzen und so, wie die sich verändern von App-SW zu normalen ASW?
Ja, dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Also generell natürlich, es kostet ein bisschen Rechenzeit, dieses Zwischenbild zu berechnen, aber es ist irgendwo im Millisekundenbereich und von daher nicht auffällig.
Interessant.
Mich wundert eigentlich, dass das nicht mehr Apps nutzen, aber ich weiß nicht, vielleicht ist der Aufwand zu hoch, um das einzuprogrammieren, oder es sind tatsächlich gar nicht so viele Spiele oder Apps oder so, die irgendwie dafür gut geeignet sind, um das eben halt einzusetzen. Aber naja, Assassin's Creed nutzt es ja und da funktioniert es ja anscheinend ja gut, auch wenn es ganz vereinzelte Stimmen irgendwie gibt, die eben halt sagen so, ah, mir fällt's auf und ja, aber ich glaube, der Mehrheit.
Ja, die Frage ist, ob es dann auch störend auffällt oder ob es einfach nur auffällt, ne? Weil mir fällt es auch auf bei Spielen und bei vielen Spielen ist es mir wirklich egal. Ja, also da kann ich da super mit leben.
Ja.
Und ich sag mal so, wenn es bei Assassin's Creed gut funktioniert, dann klappt das auch bei Red Matter und bei Batman, mal als Beispiel. Ne?
Ja.
Dann müsste es vielleicht die Wahl geben, dass man sagen kann, ich spiele das mit App ASW, dafür spiele ich aber mit einer 40% höheren Auflösung. Und andere sagen, nee, ich möchte das nativ mit meinen 90 Hertz spielen und dann verzichte ich auf diese Auflösung. Ne? Wäre ja auch keine schlechte Sache. Obwohl es dann vielleicht noch mehr Aufwand für einen Entwickler wäre vielleicht, dass sie dann deswegen das nicht machen.
Ja, und eine andere Optimierungsmöglichkeit ist ja hier unser beliebtes Tool mittlerweile, der Quest Games Optimizer.
Ja, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, aber es war trotzdem interessant. Weil was die Entwickler tun können, das können wir ja nicht beeinflussen.
Nee.
Oder was die Entwickler tun, können wir nicht beeinflussen. Aber wir können natürlich mit dem Quest Games Optimizer, was wirklich ein tolles Tool ist, können wir natürlich ein bisschen was noch verbessern.
Ich bin mittlerweile so froh, dass ich das zum Laufen gebracht habe. Ich hatte ja so ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich hatte es irgendwie installiert und dann war es aber nicht in meiner Bibliothek aufgetaucht und so weiter. Und dann, aber irgendwann war es dann doch da und dann. Jetzt läuft es.
Ich war jetzt überrascht, seit einigen Versionen, da kommt ja auch jede Woche ein Update irgendwie gefühlt, seit einigen Versionen ist das ja super einfach zu installieren. Das war früher, als das rauskam, das war so ein Krampf, das zu installieren und einzurichten und dass das Ding auch aktiv blieb und nach jedem Update musste man die Prozedur neu machen und dann poppte wieder irgendwo im Hintergrund was auf, was man eigentlich anklicken musste und dann Krampf. Deswegen habe ich das gar nicht so oft benutzt damals, aber mittlerweile ist es super einfach. Das gibt es natürlich nicht im offiziellen Store. Man muss es immer noch über SideQuest, glaube ich, drüber laden. Ist das richtig?
Ja, es Oder? Gibt wohl mittlerweile eine Möglichkeit, es auch ohne SideQuest zu machen, aber das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich habe es auch noch über ganz klassisch über SideQuest gemacht, ja.
Also mittlerweile gibt es auch Möglichkeiten, das ohne PC zu installieren. Das war damals zum Beispiel gar nicht möglich. Also da hat sich einiges getan und kann man auch nur empfehlen. Kostet, glaube ich, 9,99 €, ne? Oder Dollar, irgendwie so 10 €.
Ja.
Ungefähr.
Sehr überschaubarer Betrag, bringt unheimlich viel und kann ich auch jedem nur wärmstens empfehlen. Ich starte, glaube ich, mittlerweile keine App mehr ohne dieses Ding. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich es vergesse, dann irgendwie das darüber dann laufen zu lassen.
Ja, ja, du hast zu den bekanntesten Spielen kriegt man ja fertige Profile dabei, wo man dann auch noch auswählen kann, will ich das HD-Profil mit der besseren Auflösung oder sogar HD+ oder die Akkuspar-Variante, die dann natürlich nicht so gut aussieht, aber dafür länger läuft, oder die ausgeglichene Version. Also
ja, ist ja unheimlich.
Kriegt man viel geboten. Und genau, kann natürlich so selber auch noch an den Schrauben drehen. Ne? Möchte ich mehr Prozessorleistung haben oder Grafikleistung oder wie auch immer.
Sehr universell einsetzbar. Also man kann die Auflösung in 1 Pixel-Schritten rauf wie runter einstellen. Man kann die CPU- und GPU-Leistung in, weiß nicht, 5, 6 verschiedenen Leistungsstufen dann sich einstellen oder es eben halt auf einen Default-Wert lassen. Und man kann die Herzzahl einstellen. Klar, es sind natürlich Grenzen gesetzt, so, das habe ich ja, wie gesagt, bei Half-Life Alyx dann ja auch festgestellt, so, das nützt auch einfach nichts, alles auf Maximum zu drehen, so, das funktioniert dann nicht, es muss schon irgendwo was Realistisches eingestellt sein, aber viele Spiele, viele Apps, muss man einfach sagen, sind auch sehr konservativ programmiert. Das ist tatsächlich aber auch so ein bisschen von Meta vorgegeben, wenn man da auch nochmal auf die Entwicklerseiten guckt oder so. Da wird auch ganz viel den Entwicklern eingebläut, so guckt, dass die App irgendwie immer mit 90 Frames läuft, guckt, dass ihr nicht zu viele Polygone verwendet, guckt, dass ihr keine so viele Effekte benutzt und so weiter und so fort. Also ich glaube, das führt schon dazu, und wenn natürlich die App dann auch gleichzeitig noch für die Quest 2 lauffähig gemacht wird oder so, dann ist wahrscheinlich bei der Quest 3 immer noch irgendwo ein bisschen Reserve mit drin, und die kann man dann eben halt mit diesem Quest Optimizer dann einfach nochmal freischalten und da eben halt nochmal eine Stufe höher schalten, einfach was die Auflösung, sagen wir mal, betrifft zum Beispiel, was ich unheimlich gerne nutze.
Die voreingestellten Profile, die sind ja schon relativ gut voreingestellt. Also man braucht jetzt keine Angst haben, dass man zu wenig technische Kenntnisse hat, um damit klarzukommen. Eigentlich kommt man meistens mit den Standardprofilen ganz gut aus. Und ja, die wichtigsten Spiele gibt's ja auch. Deswegen braucht man da keine Angst haben, dass man da irgendwie nicht zum Ziel kommt oder stundenlang rumprobieren muss, bis man das beste Ergebnis hat.
Ja, und das Schlimmste, was mir einfach passiert ist, ist einfach, da waren die Einstellungen, war die GPU-Leistung irgendwie auf Ultra eingestellt, so, also die allerhöchste Stufe, und das Spiel, der Powerwash-Simulator, der lief dann eine Stunde und dann ist die Quest abgestürzt. Ich habe mir die dann vom Kopf genommen, etwas verwundert, und habe dann einfach gemerkt, dass der Lüfter auf allerhöchster Stufe pustet und da so eine riesen Wärme rauskommt. Da war einfach der Überhitzungsschutz einfach angegangen, so, und hat dann ausgeschaltet. Ja, okay. Das ist das Schlimmste, was dann einem passieren kann.
Muss dir eine Wasserkühlung einbauen an deiner Brille?
Ja, genau. Ja, aber ist die immer noch die Frage. Deswegen hatte ich das heute mal in unsere Gruppe geschrieben. Ist immer noch die Frage, ob es dann an dem Game Optimizer lag oder einfach so abgestürzt ist. Ne? Das passiert halt auch schon mal, dass einfach die Quest einfach so abstürzt. Hatte ich gestern erst, da war sie zack aus.
Meine Brille ist auch schon mal abgestürzt. Da wollte ich bei Rec Room mit dem Kopf einen Ball wegschießen. Da ist die Brille hinten runtergefallen.
Oh, ouch.
Aber voll auf Baguette geknallt. Richtig so, das hat richtig geknallt. Ich dachte, oh, jetzt ist es kaputt. Aber nein.
Lief noch. Okay.
Ja.
Interessant. Ja, bei mir hat es ja auch letztens geknallt. Da habe ich den schönen Golfschläger, den wir mal hier in unserem Podcast verschenkt haben, in irgendeiner Folge, habe ich den voll Kanne beim Minigolfspielen gegen meinen Glastisch gehauen. Der Tisch, dem geht's gut. Wäre auch nicht schade drum gewesen, aber der Schläger, den hat's leider zerbröselt.
Ja, das habe ich gehört, ja.
Autsch. Nicht schlecht. Ah, ja.
Ich habe ja noch ein paar im Schrank.
Tja, und wenn der Games Optimizer dann auch nichts mehr richten kann, so, dann glaube ich, müssen wir einfach auf das nächste Stück Hardware hoffen, was dann noch kommt, was uns dann einfach noch ein bisschen mehr Power schenkt.
Oder halt einfach die Verbindung zum PC herstellen. Ja. Die Möglichkeit haben wir ja auch noch, falls uns ein entsprechend leistungsstarker PC zur Verfügung steht.
Ja, so kann man natürlich Mobile VR auch nochmal auf die Sprünge helfen. Und wer keinen mobilen PC dann unterm Tisch stehen hat, der kann sich auch einfach einen in der Cloud mieten. Das geht auch. Der Stefan hatte ja auch schon mal, meine ich, davon erzählt, von Shadow PC. Mhm. Ein Dienstleister, der eben halt einen Rechner Rechenzeit über die Cloud anbietet. Und darüber kann man auch Steam VR laufen lassen und damit im Prinzip dann seine VR-Brille dann auch mit befeuern.
Ja. Wenn man einigermaßen gute Leitung hat, dann klappt das richtig gut. Also besser, als man gleich glauben mag.
Ja, ich bin auch echt kurz davor, das mal auszuprobieren, weil mich das einfach interessieren würde, wie da so die Latenz ist und wie gut das tatsächlich funktioniert. Ich hatte mir vorhin auch nochmal ein Video angeguckt, so da, ich glaube, der Typ hat aber auch nur eine 50er Mbit-Leitung und da gab es den ein oder anderen Ruckler oder einen Schluckauf oder so, aber an und für sich lief das Spiel. Und zwar relativ rund und in echt guter Grafik. Und also es war auch Half-Alex, was er damit gespielt hat. Und wo ich gedacht habe so, hey, für ein 20 im Monat, warum nicht?
Ja. Ich habe tatsächlich Half-Life Alex auf Shadow mit der Quest 3 mal anspielen dürfen. Und ich war mega überrascht. Also ich hab's eigentlich so in normalem, wenn man nicht drauf achtet, hätte ich es gar nicht gemerkt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel unbedingt das jetzt 1:1 vergleichen will, mit Sicherheit würde man das schon merken, aber ich so, einfach so, wenn ich jetzt mir das keiner erzählt hätte, hätte ich gar nicht gemerkt, dass es Shadow ist. Ja, so gut war das, ja. Aber es muss halt auch alles klappen, ja. Es muss halt gerade auch gute Verbindung sein. Die Verbindung zu Shadow ist nicht immer schnell, manchmal gibt es da Probleme. Okay. Ich habe auch schon von einem jemanden vor kurzem gehört, der hatte bis jetzt Shadow und hat mir erzählt, dass manchmal kommst du einfach nicht drauf auf den Shadow. Dann musst du 10 Minuten warten, bis sie dir den Rechner freischalten und so. Keine Ahnung warum. Dann läuft eine Zeit ab, du musst dann warten, bis du dann draufkommst. Mhm. Also es gibt dann noch andere Probleme halt, ja. Aber wenn es läuft, dann ist es gar nicht schlecht.
Anders. Aber man braucht immer noch einen PC, der zwar nicht leistungsstark sein muss, aber man braucht einen, oder? Um es einzurichten.
Naja, du musst ja deine VR-Brille irgendwo anschließen können, ne?
Ja, wäre natürlich schön, wenn es da dann eine App gäbe, die das erledigt, sodass man gar keinen PC mehr bräuchte. Wäre ja dann auch eine Art Mobile-VR ausgelagert.
Bei einer Quest kannst du ja im Prinzip über WLAN, ne? Müsste das ja auch irgendwie klappen. Also im Handy dann mit WLAN und dann, oder das Handy bestimmt glühen.
Ja, oder du musst es einmal installieren. Musst dir einmal Virtual Desktop installieren. Müsste das doch funktionieren, oder?
Als Handy-App, Virtual Desktop.
Nee, auf dem Shadow-PC Virtual Desktop installieren und auf deiner Quest und dann kannst du dich doch da mit verbinden. Nee,
wie war denn das? Du brauchst ja diese App von Shadow. Du brauchst eine Shadow-App. Und die, wenn es da einen fürs Handy gäbe vielleicht, dann könnte man vielleicht darüber reden.
Ja, ja gut. Dann eben nicht. Womit wir beim Schlusswort wären, oder? Habt ihr noch was zu sagen?
Ich wollte noch ganz kurz ergänzen, so dass Meta ja durchaus auch, wo er anscheinend selber an so einem Cloud-Streaming-Dienst ja arbeitet, da gab es mal im vergangenen Jahr schon ein App-Eintrag, Avalanche nennt sich das wohl, was genau das, was Shadow PC anbietet, im Prinzip dann ja nativ für die Quest dann eben halt wäre. Aber man munkelt, das war wohl ein Testbetrieb, also entwickeln oder daran arbeiten tun die wohl schon seit Jahren. Sind jetzt eben halt wohl anscheinend nur noch nicht zur Marktreife damit gelangt. Und ja, wie gesagt, irgendwie eine Art Test-App oder sowas ist ja im letzten Jahr mal im Store aufgetaucht oder so und dann auch natürlich irgendwann wieder verschwunden. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nochmal durchaus interessant wird. Und ja, ich weiß nicht, ist das die Zukunft, wo man eben halt sagt, okay, klar, mobile CPU, GPU-Chips, so, die werden natürlich nie so leistungsfähig sein, wie eben halt von einem stationären System, ne, weil ist ja auch ganz klar, so ein kleiner Chip kann ja nie so leistungsfähig sein, wie so eine große Grafikkarte, die im PC steckt. Obwohl ich meine, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg und da ist schon einiges
auch. Aber auf Boden der Grafikkarte ist auch nur so ein kleiner Chip drauf.
Ja.
Ich weiß gar nicht, warum die so groß sind.
So klein ist der Chip gar nicht. Also ich glaube da mittlerweile. Ja,
komm mal wieder auf meine Wasserkühlung zurück. Dann kommst du Rucksack mit Wasserkühlung und dann hast du dann auch so einen Chip von der 5090 vorne in deiner Quest 4.
Ja. Also ich glaube, das Problem ist weniger der Platz, sondern eher der Stromverbrauch und die Kühlung.
Ja, das ist tatsächlich, ne? Das ist, also hatte Meta auch schon mal gesagt, so deren größten Gegner sind einfach immer die Abwärme und die Leistungsaufnahme. So, ne? Der Akku ist halt nicht so groß, um eben halt zehnte Watt da irgendwie immer halt befeuern zu können. Und die Abwärme kann eben halt nicht so schnell abgeführt werden, wie eben halt, ne, da ist so ein oder zwei Mini-Lüfter in der Quest drin und das war's. Und je größer der Lüfter, desto größer das VR-Headset und desto lauter auch wieder. Und einen lauten Lüfter auf dem Kopf will ja auch keiner haben.
Und die haben die Lüftungsschlitze vergessen. Ich habe gar keine gefunden.
Wobei ich, wie gesagt, bei dem Absturz bei der Quest 3 sehr wohl gemerkt habe, dass da an der Seite die Luft rauskam. Also da tat sich was. Ja. Jetzt könnte man natürlich noch überlegen, ob man sagt, vielleicht lagert man auch einfach diese Recheneinheit aus. Ob man das nicht so wie bei der Apple Vision Pro, der Akku als Puck irgendwo am Hosengürtel getragen wird oder so, dass man da immer sagt, okay, man setzt die Recheneinheit irgendwie raus, ne? Oder ich weiß nicht, der Basti, du hattest irgendwie von der Deckard was gehört, was da vielleicht
Ich weiß es nicht. Ich habe ein Gerücht gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht.
Ja, erzähl doch mal.
Ja, also es wird ja gemunkelt, dass für die Valve Deckard das vielleicht neue Steam Deck Nachfolger oder so rauskommt, keine Ahnung, der dann vielleicht dann als Recheneinheit dienen könnte für die Valve Brille, dass man dann ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung haben. Ob das so bestimmt, weiß ich nicht. Das sollte es ja auch mal für die Pimax geben, weiß nicht, ob ihr das wisst. Da war auch mal so geplant, ist gar nicht so lange her, das sollte wie so eine extra Recheneinheit sollte verkauft werden, wo man dann die Pimax anschließen kann und dann so Semi-PC-Spiele spielen kann drauf. Aber es ist, glaube ich, auch nicht zustande gekommen.
Witzigerweise, die Idee hatte ich auch irgendwie mal, wo ich dachte, okay, vielleicht hat man wie so ein Nook, ne, wie so ein Mini-PC, der dann irgendwo an die Steckdose angeschlossen wird mit einem WLAN-Modul drin, was dann eben halt das Headset dann wireless dann eben halt befeuert. Ist aber ein festes System, worauf die Entwickler dann auch sich ganz gezielt dann hinentwickeln können. Die Brille bleibt erstmal diese ist. Und die Recheneinheit könnte dann, ich weiß nicht, nach 2 Jahren dann auch einfach gegen ein leistungsfähigeres System dann ausgetauscht werden, aber die Brille bleibt.
Mhm, ja, stimmt.
Weil die Optik und so weiter und die Displays vielleicht auch einfach noch gut sind, ne?
Das ist ja das aktuelle Problem noch, ne? Die werden zwar immer schneller, die Prozessoren, aber solange wie immer die Auflösung größer wird und das FOV immer breiter, müssen wir jedes Mal immer noch Leistungen dafür verschenken, ja? Und dann bleibt dann die Grafik erstmal so, wie sie ist. Was dann nicht mal wäre.
Naja. Ich bin ganz zufrieden mit der Grafik, die wir haben.
Ich auch.
Und das wären dann auch jetzt, glaube ich, meine letzten Worte. Ich würde dann sagen, vielleicht sagt der Nanni gleich noch ein paar Worte zum
Thermomix.
Thermomix, genau. Ein paar Worte zum Thermomix hat er in der vorletzten Folge gemacht, falls ihr euch das anhören möchtet. Na gut, dann sage ich das. Letzte Worte. Jan.
Ich freue mich auf die Quest 4 nächstes Jahr und die Power, die dahinter steckt.
Basti.
Ich auch.
Nanni.
Ja, ich bin jemand, der freut sich immer über die nächste Generation und so wird es auch diesmal sein. Egal, ob es der Thermomix, der 3D-Drucker oder das mobile VR-Headset ist.
Ich bedanke mich bei euch, bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören und ich freue mich auch auf die Quest 4. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann wisst ihr ja, findet ihr hier auf dem Kanal vom VR-Komplizen einiges oder unter www.vrpodcast.de gibt es ganz viele Folgen des VR-Podcasts mit Hanni und Nanni. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns bewertet, kommentiert, gerne auch bei YouTube in den Kommentaren und wir lesen uns das durch, wir nehmen uns das zu Herzen, wir antworten manchmal und wenn nicht, dann seid nicht traurig, dann schreibt uns einfach nochmal. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen, glaube ich.
Auch wenn ihr euch für Motion Seats interessiert, dann www.mova-dynamics.de, da mal drauf schauen.
Genau.
Gibt es auch mal ganz tolle Sachen zu sehen.
Haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, sowohl auf diesem wunderschönen VR-Komplizen-Kanal als auch auf dem VR-Podcast-Kanal. Und ja, ansonsten gibt es auch von Motion Basti einen wunderschönen YouTube-Kanal, wo ihr euch das Ding mal angucken könnt. Alles in der Videobeschreibung, alles in der Podcast-Beschreibung, Shownotes, wie auch immer man das nennen mag. Ich, wie gesagt, danke und ich bin raus. Tschüss. Ich muss jetzt ins Bett.
Jo. Von mir auch. Alles Gute. Ciao.
Von mir auch. Ciao.